Heute zu Gast Professor Gerhard Kurlemann.
Ja, man kann was tun. Also erstens, neben der symptomatischen Behandlung sind wir ja heute in der Lage, durch die MEK-Inhibitoren das Wachstum der plexiformen Neurofibrome signifikant zu bremsen und auch zu verkleinern.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Gerhard Kurlemann und wir reden heute über die Haut als Spiegel des Nervensystems oder einfach gesprochen über neurokutane Erkrankungen. Herzlich willkommen, lieber Herr Kurlemann. Ich stelle Sie kurz vor, weil vielleicht der ein oder andere Sie nicht kennt, obwohl Sie sehr, sehr, sehr lange, darf ich jetzt mal sagen, schon medizinisch tätig war. Herr Professor Kurlemann ist mittlerweile emeritiert. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Er ist ein renommierter Neuropädiater und er hat 20 Jahre lang als Bereichsleiter der Neuropädiatrie an der Universitätskinderklinik in Münster gearbeitet. Und er beglückt jetzt die Kinder im Raum Lingen damit, dass er dort noch Sprechstunde am Bonifatius Hospital macht, was sicher eine Win-Win-Situation für alle ist. Und seit mehr als 30 Jahren widmet er sich neurokutanen Erkrankungen und Menschen mit Epilepsie. Warum sind denn neurokutane Erkrankungen für den Kinder- und Jugendarzt so wichtig? Warum reicht es denn nicht zu wissen, naja, die gibt es irgendwie, ist ein neuropädiatrisches Thema? Was hat denn der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt mit dem Thema zu tun?
Der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt ist ja der Mann der ersten Stunde. Der macht die Vorsorgeuntersuchung, der sieht nach der Geburt die Kinder. Und die neurokutanen Syndrome kennzeichnen sich ja dadurch aus, dass sie fast immer eine Blickdiagnose ermöglichen. Also hinschauen, kurz nachdenken, memorierende Medizin machen und sagen, das ist es. Klar, die neurokutanen Syndrome sind jetzt nicht so ganz häufig, zählen ja zu den seltenen Erkrankungen. Aber das Spannende an den neurokutanen Syndromen ist, wie Sie eingangs gesagt haben, Haut- und Nervensystem ist ektoderm. Und deshalb sind die neurokutanen Syndrome für uns medizinisch und wichtig für die Kinder ein Spiegel zum zentralen Nervensystem, weil ein Großteil der neurokutanen Syndrome eben auch mit neurologischen Symptomen und neurologischen Erkrankungen einhergeht.
Jetzt haben wir ja die Situation, dass ja der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt, der sieht ja 100, 120 Kinder am Tag und so genau hingucken, immer alles ausziehen, ist ja irgendwie auch schwierig und eigentlich nicht so richtig zu realisieren. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, das, liebe Kinder- und Jugendärzte, würde helfen, es reicht, wenn ihr das bei den Vorsorgen macht? Und wenn ihr es bei den Vorsorgen macht, gibt es Dinge, wo sie sagen würde, achtet darauf, beziehungsweise ich möchte euch gerne eure Sinne mehr schärfen auf diese oder jene Hautbefunde.
Ja, das erste Wichtige ist ja, und das machen ja die meisten Kinderärzte, die müssen ihre Patienten zumindest einmal bei der Erstuntersuchung und dann auch im weiteren Verlauf der Betreuung immer mal wieder unbekleidet sehen. Denn wenn man den Patienten komplett bekleidet sieht, kann man nur einen Teil der neurokutanen Syndrome gut diagnostizieren. Also mein Leitspruch ist immer, durch Telefon und Hose geht keine Diagnose. Und das trifft besonders gut auf die neurokutanen Erkrankungen zu. Und wenn man dann, ich meine, am Gesicht ist Tertsch-Weber-Syndrom, dritt- oder vierthäufigstes neurokutanes Syndrom, kann man beim Betreten der Praxis diagnostizieren. Es gibt Erkrankungen, wo die Fingernägel nicht ausgebildet werden. Bei der Begrüßung kann man beim Betreten der Praxis diagnostizieren. Oder die Haare sind ebenfalls ektoderm. Kann man beim Betreten der Kinderarztpraxis zumindest mal so ein Aha haben. Dieses Kind könnte was aus dem großen Formkreis der neurokutanen Syndrome haben. Das ist das Spannende.
Mhm. Reicht denn hingucken oder brauche ich irgendwelche Hilfsmittel, brauche ich irgendwelche Spezialbeleuchtung, brauche ich irgendwelchen, ich sag's mal salopp gesprochen, sage ich irgendwelchen Schnickschnack?
Ja, man braucht nicht viel Schnickschnack, man braucht seine eigenen Augen. Das ist wichtig. Hingucken, gut hingucken, den ganzen Körper sehen. Wenn man so den Verdacht hat, dass an der Haut vielleicht was sein könnte, was ich beim normalen Praxislicht nicht so deutlich sehe, sich des Wutlichtes bedienen. Blaues Licht, 362, 65 Nanometer, abgedunkelter Raum, einmal die Haut von vorne und hinten angucken und dann kann man im Wutlicht einfach charakteristische Veränderungen der Haut für unterschiedliche neurokutane Syndrome erkennen. Klassiker ist die weißen Flecken bei der tuberosen Sklerose.
Okay, darf ich noch mal kurz dazwischen? Wutlicht ist salopp gesprochen das, was man in der Disco als Schwarzlicht kannte. Ist der gleiche Effekt, oder?
Ja, ist der gleiche Effekt.
Okay, kann man sich auch kaufen. Und die Hautärzte schwören ja auch drauf, weil die so bestimmte Pilzerkrankungen, glaube ich, gut damit sehen, oder?
Ganz genau, ja.
Okay, was kostet denn so ein Spaß? Gehört das zur Grundausstattung einer Kinderarztpraxis?
Kann man sich jetzt zu Ostern wünschen, 100 bis 150 Euro, kann man steuerlich absetzen.
Okay.
Also ist alles drin. Kann man sich auch schenken lassen zum Geburtstag.
Ja, das heißt, der erste Tipp wäre an die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte, wenn ihr noch kein Wutlicht in eurer Praxis habt, finden Sie das eine lohnenswerte und auch ja überschaubare Investition.
Genau, genau so.
Okay. Ja, dann können wir ja mal starten. Also ich sehe jetzt ein Kind und sehe Hautveränderungen und guck mir das an. Was ist denn bei Ihren neurokutanen Erkrankungen der Topscorer? Was ist denn das Häufigste und was kann man denn da zu sehen? Was erwarte ich denn da?
Aus dem großen Formkreis der neurokutanen Syndrome führt die Neurofibromatose Typ 1. Da ist der Klassiker, sind die braunen Flecken, glatt begrenzt, like the coast of California. Bei anderen neurokutanen Erkrankungen ist es die andere Seite, weil die unregelmäßig begrenzt sind. Coast of Maine.
Okay, aber ist Café au lait, brauche ich kein Wutlicht dafür, oder?
Für Café au lait brauchen Sie kein Wutlicht, das ist richtig. Die Café au lait Flecken sind in der Regel angeboren.
Okay.
Man braucht das Wutlicht bei dunkelhäutigen Kindern. Also ist meine Erfahrung, dass man bei denen die braunen Flecken, die Café-Au-Lait-Flecken im Wirklich besser sieht. Aber wenn man das zwei, dreimal gesehen hat, erkennt man die auch. Wie gesagt, häufig 1 zu 2500, häufig autosomal dominant. Die Vater oder Mutter haben ebenfalls Café-Au-Lait-Flecken oder haben die anderen kutanen Merkmale, die wir gleich besprechen werden. Aber für den Kinderarzt ist erstmal wichtig, die erkenne ich bei Betrachten der Haut. Und wer mehr als 5 oder 6 Café-Au-Lait-Flecken hat, hat erstmal bis zum Beweis des Gegenteils eine Neurofibromatose Typ 1.
Okay, nochmal, was ist die Zahl? 5. Mehr als 5.
5.
Okay.
Mehr als 5 oder 6, ja.
Mhm. Okay.
Das ist so das Erstsymptom. Und dann entwickeln sich im Verlaufe bei der Neurofibromatose Typ 1, wie auch bei einigen anderen neurokutanen Erkrankungen, weitere Symptome. Also bei der Neurofibromatose Typ 1, wir sprechen jetzt nur von NF1, weil es kürzer ist, kommen im weiteren Verlaufe die sommersprossenähnlichen Café-Au-Lait-Flecken in der Achselhöhle oder inguinal dazu. Die fangen so 4., 5. Lebensjahr an. Ebenso fängt in diesem Zeitalter, kann man bei den Kindern mit NF1 die berühmten Lischknötchen sehen. Braune Irishämatome, die man natürlich bei heller Iris viel besser sieht als bei dunkler Iris. Dafür braucht man bei den Kindern, die eine dunkle Iris haben, den ophthalmologischen Kollegen, der mal einmal eine Spaltlampenuntersuchung macht. Im weiteren Verlauf kommt es dann deutlicher werdend zu plexiformen Neurofibromen. Die sind immer angelegt, aber die werden im Verlaufe des Alters der Kinder immer deutlicher.
Das ist ja mehr so, mehr fühlen als sehen, oder? Zumindest am Anfang, oder?
Ja, das ist nicht schlechter Hinweis. Fühlen gehört ja mit dazu, seine Sinne einzusetzen. Und so über die Haut fühlen machen Kinderärzte sowieso, genau wie sie über die Fontanelle fühlen. Ne?
Mhm.
Und wenn einem da was Unruhiges auf der Haut oder vielleicht subkutan unter der Haut entgegenkommen, fühlt man das ja automatisch an. Und die Oberfläche der plexiformen Neurofibrome gibt so unterschiedliche Qualitäten. Wichtig ist erstmal, dass man das erkennt und dass man das diagnostiziert. In seltenen Fällen, Herr Enninger, ist es so, dass wir knöcherne Veränderungen haben und eine der klassischen Veränderungen ist die sphenoorbitale Dysplasie, angeboren. Das Dach der Orbita fehlt, das ist nur mit einer dünnen fibrotischen Platte angelegt und die Pulsationen des Gehirns werden einfach ungebremst auf den Bulbus abgegeben. Und diese Kinder haben fast immer linksseitig einen pulsierenden Exophthalmus.
Okay, spannend. Bin ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft, aber kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben, aber bin ja nun auch echt kein Neuropädiater. Aber jetzt haben Sie gesagt, wir achten auf die Haut, und aber NF heißt ja Neuro. Wie wahrscheinlich ist denn, dass ich das, was Sie da so gesagt haben, an der Haut sehe bei einem neurologisch unauffälligen Kind? Weil wir sammeln ja immer Bausteine, wir Kinder- und Jugendärzte. Also wenn jetzt einer Neurologie plus Haut hat, kann ich mir vorstellen, da macht es schneller Klick. Aber das Spannende ist ja, ich sehe erstmal nur was an der Haut und das Kind ist eigentlich klinisch erstmal nochmal ganz normal. Wie oft ist denn das? Oder das wird sich ja verschieben im Laufe der Zeit, oder?
Ja, ist richtig. Also es gibt ja, also neben den kutanen Merkmalen, da gibt es ja eben halt ein großes Spektrum, es gibt völlig gesunde Merkmalsträger der NF1, die haben weder kognitive Defizite noch knöcherne Veränderungen, noch Aufmerksamkeitsstörung oder noch Epilepsie oder sonst was. Die muss man natürlich genauso ernst nehmen, weil sie, wenn sie älter werden und wenn sie eine Beziehung eingehen, autosomal dominant, vererben sie das Merkmal der Neurofibromatose Typ 1 an 50% ihrer Nachkommen. Und das ist, die NF1 ist innerfamiliär nie identisch. Das heißt, und also klinisch asymptomatischer Merkmalsträger kann Kinder mit NF1 haben, die eine erhebliche neurologische Auffälligkeit haben. Sprich Makrozephalus, sprich Aufmerksamkeitsstörung, sprich epileptische Anfälle, sprich alle anderen weiteren möglichen Symptome.
Aber es gibt auch andersrum neurologisch völlig gesunde, haben Sie gesagt, Merkmalsträger, wo ich diese Hautdinge sehe. Also Es schließt nicht aus, eine normale Neurologie und Hautphänomene, muss ich sagen, naja, der hat ja nichts an der Neurologie, also kann der keine NF1 haben.
Ist richtig.
Okay.
Das ist auch wichtig für die Eltern. Viele Eltern wissen ja gar nicht, dass sie NF1-Merkmalsträger sind, weil sie klinisch nicht auffällig sind.
Mhm.
Und da machen wir Kinderärzte ja nicht selten die richtige Erstdiagnose.
Okay. Ist es zu kompliziert oder können Sie kurz erklären, was denn genetisch hinter NF1 dahinter steckt?
Bei der Neurofibromatose Typ 1 handelt es sich ja um eine sogenannte Rasopathie. Das ist ja so eine molekulare Kette, die für Zellwachstum, Zelldifferenzierung und auch Zellerhaltung zuständig ist. Und wenn es da entsprechende Mutationen gibt, wie zum Beispiel Mutationen im NF1-Gen, dann kann es eben zu einem ungebremsten Wachstum kommen. Und nach Aufklärung der molekularen Pathologie der Neurofibromatose Typ 1 ist es ja auch gelungen, spezifische Therapeutika zu entwickeln.
Okay. Und Sie haben gesagt Rasopathien und dann ahnt man, wenn es Rasopathien heißt, ist es eben nicht nur die NF1. Was gehört denn noch dazu?
Ja, viele Tumoren haben genetische Veränderungen im RAS-Pathway und ich habe ja gerade schon angedeutet, ob der Neurofibromatose Typ 1 überschüssiges Wachstum, plexiforme Neurofibrome, Fibrome, bis zu 20% bekommen ein Optikusgliom. All das hängt mit dieser Pathologie des RAS-Pathways zusammen.
Mhm. Okay.
Tuberose Hirnsklerose, MEK-Inhibitoren, Stichwort, werden wir sicher gleich noch besprechen. Also die Aufklärung der Molekulargenetik hat uns bei einigen unserer neurokutanen Syndrome deutlich nach vorne gebracht.
Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Kinder- und Jugendarzt hat seine Arbeit super gemacht. Das machen sowieso alle. gucken ihre Kinder an, sagen, das ist irgendwie auffällig, zu viele Café-au-lait-Flecken oder Café-au-lait-Flecken plus irgendwas anderes. Und dann schreibt man eine Überweisung und dann schickt man die Kinder in die neuropädiatrische Spezialsprechstunde. Kommen die alle so oder gibt es auch andere Wege zu ihnen in die Sprechstunde mit am Ende dieser Erkrankung?
Also es kommen viele mit diesem Weg, den Sie gerade skizziert haben. Dem Kinderarzt in der Praxis ist was aufgefallen. Der möchte das bestätigt haben. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, ich habe Neurofibromatose Typ 1, hier ist mein Kind, ich bitte um Untersuchung.
Und gibt es auch erst das sozusagen umgedreht symptomatisch, also erst irgendeine Neurosymptomatik und danach sagt man dann, ups, da ist ja was an der Haut. Haben Sie solche Kinder auch? Oder sind wir da so gut mit der Haut, dass das nicht passiert?
Nee, die haben wir auch. Zum Beispiel Kinder, die frühzeitig neurologische Symptome bekommen, wie zum Beispiel die BNS-Epilepsie. Die ist zum Beispiel bei der Neurofibromatose Typ 1 prognostisch ganz anders, viel besser als die BNS-Epilepsie bei der tuberosen Hirnsklerose. Kinder mit tuberoser Hirnsklerose, also TSC, haben ja ein deutlich signifikant erhöhtes Risiko, eine Epilepsie zu entwickeln und fangen entweder mit intrauterinen epileptischen Anfällen an, bis dazwischen dann um den 6. bis 7. Lebensmonat BNS-Epilepsie oder eben im weiteren Verlauf einfach nur fokale epileptische Anfälle. Also da ist ein großes Spektrum. Und tuberose Sklerose zum Beispiel ist ja nicht so einfach im Kreislauf zu diagnostizieren, wie, sag ich mal provokant, wie zum Beispiel NF1 oder eben Sturge-Weber-Syndrom. Bei tuberosen Sklerose muss man schon gut hingucken. Die weißen Flecken sind zwar auch angeboren, sind häufig aber noch blasser bei der Geburt. Und da ist zum Beispiel der Einsatz des Wurzellichtes was ganz Wichtiges.
Sagen Sie nochmal einen Spruch zu Hautveränderungen bei tuberöser Sklerose, weiße Flecken. Was, wie viele, wo?
Ein weißer Fleck kann ausreichen, wenngleich wir wissen, dass 0,8% aller Neugeborenen weiße Flecken haben, in großen Kollektiven, aber keine weiteren Symptome der tuberosen Sklerose. Zum Beispiel gilt auch für die tuberose Sklerose, jedes fetal diagnostizierte Rhabdomyom ist erstmal bis zum Beweis des Gegenteils Erstsymptom einer tuberosen Sklerose beim Kind.
Okay.
Weil ja 60% der Kinder mit TSC Rhabdomyome des Herzens haben. Die ja sehr, also muss man keine Angst vor haben, wenn die jetzt nicht alle Herzhöhlen ausfüllen, das habe ich erst einmal erlebt. Und dieses Kind musste damals, weil wir noch kein Everolimus, also kein Entor-Inhibitor hatten, musste operiert werden. Die bilden sich ja normalerweise zurück. Man muss nur gut hingucken. Und für die Erwachsenen gilt dann die Beratung, du hattest ein kardiales Rhabdomyom, du kannst später mal eine Herzrhythmusstörung entwickeln.
Das heißt, diese TSC-Kinder fallen mehr durch Neurologie oder Tumoren auf und da ist Die Hautveränderung findet man nicht so offensichtlich wie bei der NF1. Ist das richtig?
Na, die Flecken der tuberosen Sklerose sind weiß. Bei hellhäutigen Kindern sieht man sie nicht so wie zum Beispiel die braunen Flecken bei NF1. Da braucht man das Wurzellicht. Aber jedes Kind mit einer BNS-Epilepsie muss einmal ein Wurzellicht bekommen. Jedes Kind mit einem kardialen Rhabdomyom muss einmal ein Wurzellicht bekommen, wenn ich die weißen Flecken nicht per se auf der Haut entdecke.
Okay. Und bei den weißen Flecken, verstehe ich gut, ist das Wurzellicht sozusagen noch mal wichtiger, weil es mir das einfach besser zeigt.
Ja,
okay.
Richtig.
Das haben Sie gerade schon gesagt. Rhazopathien, genetische Diagnostik, ist ja in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig geworden. Und so, was ich da höre, ist es auch bei diesen Erkrankungen extrem wichtig, weil es auch therapeutische Konsequenzen hat. Korrekt?
Der klinisch Erfahrene macht die Diagnose der neurokutanen Syndrome erstmal klinisch. Und wir empfehlen aber, dass man zum Beispiel bei den NF1 und bei TSC, man kommt auch gar nicht drum herum. Die Eltern gehen aus der Sprechstunde, die gehen abends ins Internet und wissen, bei TSC gibt es zwei Gene, bei NF1 gibt es eins mit unterschiedlichen Auswirkungen.
Mhm.
Also bei der NF1 sollte man routinemäßig genetische Untersuchungen machen, auch zur Differentialdiagnose des Legio-Syndroms, ganz wichtig. Kaffee-Olé-Flecken, wesentlich weniger andere kutane Merkmale als bei der NF1. Und bei der tuberosen Sklerose gab es mal lange Zeit so die Idee, dass TSC1 und TSC2 sich in der Prognose unterscheiden. Aber um diese ganzen Arbeiten ist es etwas stiller geworden und meine langjährige Erfahrung gerade mit einem großen Kollektiv an TSC-Kindern widerspricht dem auch. Ich habe da nie einen großen Unterschied gesehen, ob jemand eine TSC1 oder TSC2-Mutation hat.
Okay, also nochmal zur Wiederholung, weil ich es gerade falsch anmoderiert habe. Die genetische Diagnostik dient zur Diagnosebestätigung und auch um mögliche Differentialdiagnosen abzufrühstücken. Aber es hat nicht unmittelbar therapeutische Konsequenzen. Ich habe Mutationen so und so, also behandle ich so. Ich habe Mutationen so und so, also behandle ich anderen. So ist es nicht.
So ist es nicht, richtig.
Okay. Ja, wie behandle ich denn? Fangen wir mal mit NF1 an. Was kann man denn tun? Kann man was tun?
Ja, man kann was tun. Also erstens neben der symptomatischen Behandlung sind wir ja heute in der Lage, durch die MEK-Inhibitoren das Wachstum der plexiformen Neurofibrome signifikant zu bremsen und auch zu verkleinern. Ist leider erst zugelassen, ab dem zweiten Lebensjahr, die plexiformen Neurofibrome müssen Schmerzen machen. Das ist mit so einer wichtigen Indikation, dass man das einsetzen kann. In den ganzen Zulassungsstudien und auch in der Weiterbehandlung der Kinder in den einzelnen Zentren ist das gut belegt, dass das plexiforme Neurofibrom im Wachstum gebremst wird bei über 90% der Patienten. Es gibt natürlich auch bei einigen, wo das nicht funktioniert, wie bei allen Dingen in der Medizin.
Einmal dazwischen, MEK-Inhibitor für Nicht-Neuropädiater?
Ja, der MEK-Pathway, der auch so eine Kaskade ist, in der Aufklärung der Molekulargenetik, wird direkt angesteuert und es kommt zum Bremsen des Zellwachstums. Wenn eine dieser Pathways genetisch gestört sind, ist ja immer die Folge das überschüssige Wachstum. Deshalb ist ja bei vielen onkologischen Erkrankungen sind ja diese Pathways gestört. Und auch da kriegen wir ja durch die genetischen Daten einfach Zugriff und Zugang zu neuen Therapieformen.
Und das ist oral, IV, subkutan, kurzfristig, einmal dauerhaft?
Es ist oral, in Tablettenform, kann man auch in Saftform bekommen. Aber das ist kein Problem, dass die Kinder das einnehmen. Und eine sehr wichtige Frage, die Sie gestellt haben, wie lange muss man das machen? Wir wissen es für die NF1 und die plexiformen Neurofibrome wissen wir es noch nicht so gut. Wir haben ja Parallelen zu der mTOR-Inhibitortherapie bei Kindern mit tuberoser Hirnsklerose. Da wissen wir zum Beispiel, dass bei Absetzen der Medikation plötzlich die Angiomyolipome der Niere plötzlich wieder anfangen zu wachsen. Wissen wir gut, weil es diese Therapie schon viel länger gibt. Das wird möglicherweise auch bei der Neurofibromatose und dem plexiformen Neurofibrom der Fall sein. Also da muss man einfach Daten sammeln und das wird man auch irgendwann entscheiden können. Vom Gefühl her, so von meinem Gefühl her, wird das so ähnlich entschieden werden wie bei der tuberosen Sklerose. Das Spannende ist, das sind ja therapeutische Möglichkeiten, um den Gesamtkörper, um den Gesamtmenschen mit allen anderen Symptomen dieser zugrunde liegenden Erkrankung erfolgreich zu therapieren. Also nicht nur das plexiforme Neurofibrom bremst das Wachstum. Es gibt ja mittlerweile gute Daten, dass auch das Optikosgliom, was ja in 20% der Fälle bei NF1-Kindern auftritt, gebremst wird. Es gibt wirklich gute Daten, die uns zeigen, dass die Kinder, die behandelt werden, plötzlich in ihren kognitiven Fähigkeiten besser werden. Das kennen wir von der Drosophila-Fliege. Das wissen wir jetzt auch, dass das bei Menschen genauso passiert.
Wenn Sie das so schildern, klingt das so, als wäre das tatsächlich so ein Game Changer im Laufe ihrer beruflichen Karriere gewesen, oder? Gibt es ja, ja manchmal so Momente, ja, wo man so absolut denkt, wow, was haben wir denn früher gemacht? Und das ist ja der Hammer. Ist so ein bisschen so, oder?
Ja, haben Sie völlig richtig rausgehört. Sie merken, wie begeistert ich bin, ne?
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser neues Präparat Bellibiom aufmerksam machen. Die Darmflora eines Neugeborenen entwickelt sich in den ersten 3 Lebensjahren. Mit etwa 3 Jahren ist ihre Zusammensetzung dann weitestgehend stabil und gleich der eines Erwachsenen. Eine frühzeitige Unterstützung der Darmflora kann daher gerade bei einer Sektiogeburt, nicht gestillten Kindern und nach Antibiotikagaben vorteilhaft sein. Bellibiom vereint die beiden bewährten Milchsäurebakterien Lactobacillus reuteri und Lactobacillus rhamnosus in einem Präparat. Die Tropfen können schon ab Geburt angewendet werden und sind für Neugeborene, Kinder sowie Schwangere und Stillende geeignet. Die Dosierung erfolgt ganz einfach mit der beigelegten Pipette und beträgt unabhängig vom Alter 5 Tropfen einmal täglich. Überzeugen Sie sich gerne selbst von Bellibiom und fordern Sie ein kostenloses Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infectopharm und Pedia.
Sie merken, wie begeistert ich bin, ne?
Ja, ja. Es gibt ja bei uns auch so ein paar Dinge, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, TNF-Alpha-Inhibitoren. Der absolute Hammer. Haben wir früher nicht gehabt. Cortison ohne Ende. Das war nicht schön. Super. Also, okay. Also, das habe ich verstanden. Das macht ja auch durchaus Sinn. Da ist so ein Aktivierungspathway und den block ich. Und das ist bei mTOR und TSC auch so?
Das ist da genauso, ja. Dass die Angiomyolipome der Niere vor Einführung der mTOR-Inhibitoren war der Letalfaktor für die Erwachsenen, bedauerlicherweise. Das ist gebremst. Die Leiomyomatose der Lunge, eine furchtbare Erkrankung bei TSC, die nur Frauen betrifft, ist gebremst. Die Epilepsie, die bei Tuberose-Sklerose-Patienten häufig schwer behandelbar ist, lässt sich ebenfalls positiv beeinflussen. Da muss man ein paar besondere Dinge wissen, muss man langen Atem haben. Das ist nichts von heute auf morgen im Erfolg, aber alle Daten, meine Daten, die Daten der Kolleginnen und Kollegen belegen bei der Tuberose-Sklerose und den mTOR-Inhibitoren, muss man ein bisschen warten, bis es bei der Epilepsie greift, wenn es dann greift, überzeugend.
Okay. Sie haben es vorhin schon einmal kurz angedeutet, wenn man nicht über NF1 und TSC redet, was wir ja auf der Arztschule alle gelernt haben, sind sozusagen Hämangiome im Gesicht. Haben Sie gesagt, die Diagnose kann man stellen, wenn einer in die Praxis läuft. So einfach ist wahrscheinlich nicht immer, aber erzählen Sie doch mal ein bisschen was dazu. Also wenn ich einen habe, der ein Hämangiom im Gesicht hat, was klickert da durch Ihr Hirn?
Also wenn ein Säugling zur Welt kommt mit einem Nevus im Gesicht, hat er zunächst mal die dringende Verdachtsdiagnose auf das Vorliegen eines Sturge-Weber-Syndroms. Das ist ja eine neurokutane Erkrankung mit diesen besonderen kutanen Merkmalen, überwiegend im Gesichtsbereich, erster und zweiter Trigeminusast. An der Verteilung des Nervus im Gesicht kann man ganz schön die Prognose für diese Kinder ablesen.
Okay, sagen Sie mal wie, genau, spannend.
Ja, wenn der erste Trigeminusast frei ist und das Oberlid vom Nervus nicht betroffen ist, haben die Kinder in der Regel keine zerebrale Mitbeteiligung. Wenn der erste und zweite Trigeminusast komplett mit einbezogen ist, haben die Kinder in bis zu 75% der Fälle eine intrazerebrale Pathologie. Denn das Sturge-Weber-Syndrom ist ja für das Gehirn eine Pathologie auf der venösen Seite. Da wird der venöse Blutfluss verändert und häufig ist es die seitengleiche Hemisphäre des Nervus im unterschiedlichen Ausmaße. Das können wir heute sonografisch nicht so gut, aber viel besser MR-tomografisch mit Kontrastmittel klären und das Ausmaß sehr schön darstellen und auch die tiefen Hirnvenen gut beurteilen.
Und nochmal eine Verständnisfrage, auch wenn ich keine Hirnbeteiligung habe, darf ich trotzdem sagen, es ist ein Schweber?
Also ich habe kein einziges Kind bisher erlebt mit Beteiligung des ersten und zweiten Trigeminusastes, der keine zerebrale Beteiligung hatte.
Aber ich darf es trotzdem Stein Weber nennen.
Ja, der keiner. Die hatten alle eine, ne? Mhm. Die hatten alle eine zerebrale Beteiligung.
Achso, die haben alle eine zerebrale Beteiligung.
Genau.
Okay,
ja.
Okay, alles klar.
Als ein Memo sagen?
Ja, bitte, gerne.
Ein Memo ist der große Plexus auf der betroffenen Seite. Fast alle alle Kinder mit einem Stretch-Weber-Syndrom haben auf der betroffenen Hemisphäre einen großen Plexus. Das ist ja auch venös. Und der dominiert manchmal. Da kann man schon mal sagen, ja, das passt.
Okay. Und klinisch, außer dass man das an der Haut sieht, die fallen durch Krampfanfälle auf. Oder was könnte neurologisch da passieren?
Kinder mit Stretch-Weber-Syndrom haben häufig fokale epileptische Anfälle, fokalmotorische epileptische Anfälle. Auch die können intrauterin beginnen. Wir müssen uns mal freimachen von der Idee, Epilepsie fängt immer erst nach der Geburt an. Das ist intrauterin. Kurzes Memo. Wenn Mütter von monotonen intrauterinen Kindsbewegungen berichten, die lange anhalten, muss man an das Vorliegen intrauteriner epileptischer Anfälle denken. So, jetzt zurück zum Stretch-Weber-Syndrom. Fokalmotorische Anfälle, BNS-Epilepsie oder entwicklungsbedingte Enzephalopathien, das große Spektrum bei diesem Neurogutan-Syndrom kommt in Frage. Und es ist für die Kinder von großer Bedeutung, dass man schnell klärt bei Auftreten einer Epilepsie, sind die epileptischen Anfälle, ist das Epilepsie-Syndrom behandelbar oder nicht? So, wenn man nachgewiesen hat, dass die Kinder therapieresistent sind, ab dem dritten Medikament müssen sie epilepsiechirurgisch evaluiert werden, denn sie profitieren für die weitere Entwicklung, insbesondere die kognitive Entwicklung, dann von einer frühzeitigen, guten epilepsiechirurgischen Maßnahme.
Mhm.
Das haben wir gut gelernt.
Ja, sehr gut. Kleiner Querverweis, wir haben eine Podcast-Folge auch zum Thema SUDEP und Epilepsiebehandlung. Also sozusagen plötzlicher Tod im Rahmen von Epilepsien. Und da war das auch sozusagen eins der Dinge, die wir gelernt haben, zu sagen, ihr müsst energisch diese Krampfanfälle behandeln, weil wiederum die mögliche Folge doch die ist, dass man plötzlich im Rahmen eines Krampfanfalles sterben kann. Okay, aber ein guter Hinweis. Das heißt, die Epilepsie da ist schwer zu behandeln und Epilepsiechirurgie könnte wichtig sein. Gibt es denn da pathophysiologisch auch irgendwas, wo man so schick und gut erklärbar eingreifen kann beim Sturge-Weber?
Nein, gibt es noch nicht. Leider. Darf ich eine Ihrer Bemerkung korrigieren, Herr Enninger?
Aber sehr gerne.
Also man stirbt ja im Rahmen des SUDEPs nicht im epileptischen Anfall, sondern man stirbt ja in der Regel nach dem epileptischen Anfall. Diese Angst muss man unbedingt allen Eltern nehmen. Die haben ja immer wieder die Angst, mein Kind stirbt im Anfall. Alle Kindergärtnerinnen, alle Lehrer haben diese Angst. SUDEP tritt in der Regel ja nachts auf und man stirbt immer nach dem epileptischen Anfall. Deshalb müssen die lange Zeit am Bett ihrer Kinder sitzen bleiben, ob die Kinder sich erholen, atmen und Kreislauf stabil bleibt.
Okay, danke. Wichtiger Punkt. Sehr gut. Also es ist nicht im Rahmen eines Krampfanfalls, sondern danach. Trotzdem muss man vorher alles tun, damit möglichst die Krampfanfälle gut behandelt sind.
Unbedingt. Das ist mit eine wichtige Voraussetzung. Ja, unbedingt. Die gute anfallssupprimierende Therapie ist der erste Schritt, um SUDEP einzudämmen.
Sehr gut. Jetzt haben wir drei neurokutane Erkrankungen besprochen. Da gibt es noch sowas, was ich in der Arztschule mal gehört habe und mir irgendwie nie merken konnte und auch ehrlich gar keine so eine richtige Vorstellung davon habe. Musste man irgendwann ankreuzen, ich habe sicher immer falsch gemacht, Incontinentia pigmenti Bloch-Sulzberger. Was ist das denn?
Das ist ja wie eine Hymne, nicht? Incontinentia pigmenti Bloch-Sulzberger. Das kann man sich ja ab dem zweiten Mal gut merken, wie Sie gerade auch vorgetragen haben, auswendig.
Ich hatte nur nie eine Vorstellung, was es denn ist. Ich konnte es zwar sagen, aber das war es dann auch.
Ja. Inkontinenza pigmenti heißt einfach, dass die Pigmentierung der Haut inkontinent ist. Wir sprechen dann nur noch von Bloch-Sulzberger, das tue ich jetzt auch. Also der Bloch-Sulzberger fällt auf bei Säuglingen weiblichen Geschlechtes, weil der Bloch-Sulzberger in der Regel für männliche Feten letal begrenzend ist. Deshalb die gute Anamnese, hatten Sie, immer die Mutter fragen, hatten Sie Fehlgeburten mit männlichen Feten? So, der Bloch-Sulzberger fällt auf bei Mädchen mit streifenförmigen, blasigen Hautveränderungen. Da zuckt dann immer jeder Kinderarzt und denkt, das ist eine Staphylokokkenerkrankung und ich muss alles tun, aber die Kinder haben kein Fieber. Die Kinder liegen normal im Bett, sind fieberfrei, bewegen sich und die Blasen sind da. Diese Blasen folgen den sogenannten Blaschko-Linien. Das sind ja so unsichtbare Muster auf der menschlichen Haut, die einfach so die Embryonalentwicklung der Melaninzellen an der Haut widerspiegeln. Die blasigen Veränderungen heilen dann im Verlaufe des ersten Lebensjahres ab in so verkrustete Veränderungen. Die Haut muss gut gepflegt werden und im weiteren Verlauf wird aus diesen ehemals blasigen Veränderungen, die verkrustend abheilen, werden Hyperpigmentierungen. Die sind streifenförmig, kann man auch sehr gut bei blasser Haut sehen, bei etwas dunklerer Haut im Blutlicht wunderbar. Und die Buckelziffer des Bloch-Sulzbergers ist immer noch hoch, denn wir sehen in unseren Sprechstunden und auch in den frühen Betreuungsphasen der Babys ja nur die, die früh epileptische Anfälle bekommen, die also ganz früh irgendeine neurologische Komplikation haben. Und hervorstechend ist dann häufig der epileptische Anfall.
Das heißt, das mit den Staphylokokken, das kann ich mir jetzt vielleicht dann doch irgendwann mal merken. Also Blasen und man denkt an Staphylokokken, die sind aber puppenlustig, haben kein Fieber, passt irgendwie nicht. Plus Neurologie, und bei der Neurologie haben Sie gesagt, stehen Krampfanfälle wieder im Vordergrund.
Ja, zunächst mal. Im weiteren Verlauf hat ein Teil dieser Kinder mit Bloch-Sulzberger kognitive Einschränkungen bis hin zur geistigen Behinderung. Die Kinder mit Bloch-Sulzberger sind gefährdet, retinale Veränderungen zu bekommen in jeder Lebensart, also in jeder Lebensstufe, dass es eben halt zu Netzhautablösung kommen kann. Muss man die Eltern gut führen, gut aufmerksam machen. Auch die Kinder, die kognitiv völlig beschwerdefrei sind, sind von diesem Risiko bedroht.
Sehr schön. Und dann haben Sie einleitend nochmal gesagt, Haut angucken, Gesicht gucken. Und dann haben Sie noch gesagt, Haare sind auch noch wichtig. Da gibt es ja Menschen, die ganz viele haben, Klammer auf Kurlemann, Klammer zu. Und gibt welche, die haben gar keine, Klammer auf Enninger, Klammer wieder zu. So, was denkt der Neuropädiater bei komischen Haaren?
Bevor ich das ausführe, weil ich das so gerne ausführe, wegen meiner krausen Haare, noch eben einen abschließenden Satz zu Bloch-Sulzberger. Da lohnt es sich immer, die Mütter anzuschauen, wegen des maternalen Vererbungsganges. Und viele Mütter mit Bloch-Sulzberger wissen nicht, dass sie Merkmalsträger sind, obwohl sie einen Teil auch im Erwachsenenalter diese Hautveränderung noch haben. So, Haare. Super Thema, Herr Enninger. Vielen Dank für das Stichwort. Ektoderm, natürlich Ektoderm. Genauso wie Zähne und Nägel. Ja, es gibt Erkrankungen, die fallen auf mit sehr krausen, nicht kennbaren Haaren. Das ist zum Beispiel das Costello-Syndrom. Das sind so weiche, krause Haare, ganz lockig. Im Gegensatz zur Riesenaxolopathie, die ganz krause, feste Haare haben. Und immer wenn ein Kind mit Riesenaxolopathie mal eine Sprechstunde kommt, müssen alle Assistenten kommen, die noch nicht gefühlt haben, und einmal diese Haare anfassen, weil das ist eine richtige Fühldiagnose. Da haben sie das Gefühl, sie fassen in Glaswolle.
Okay.
Das Gegenteil ist das Costello-Syndrom, auch kraus, aber weiches Haar. Und die Costello-Patientinnen und Patienten fallen ja bereits, provokant gesagt, im Inkubator auf. Die haben häufig Ernährungsstörungen Und wenn man so ihre Haut anfasst, haben die schon als Früh- und Neugeborenes so ganz feuchte Waschfrauenhände. Das behalten die ihr Leben lang, diese Patienten. Die kann man beim Begrüßen und Betreten der Praxis, wenn man es ein paar Mal gefühlt hat, durch den Handdruck diagnostizieren. Und die Dermatoglyphen der Hände und der Füße sind so ganz tief und betont.
Geben Sie noch die Hand bei der in Ihrer Sprechstunde? Machen wir doch schon lange nicht mehr. Hygienemäßig.
Nee, ich mache das wieder. Ich finde das viel persönlicher. Nach jedem Patienten wasche ich mir gründlich die Hände, habe das zu Corona-Zeiten sehr vermisst und nach Überwinden der Corona-Phase begrüße ich meine Patienten wieder.
Ja, ist aber ein interessanter Punkt, weil tatsächlich ist ja quasi, wie Sie sagen, der Händedruck ein diagnostisches Instrument auch.
Auch für Muskelerkrankungen, nicht? Die myotonische Dystrophie, die lassen sich ja gar nicht mehr los. So, wenn die einmal feste zudrücken und können dann wegen der Myotonie die Hand nicht öffnen. Also da geht uns was verloren.
Okay. Also ein neuropädiatrisches Plädoyer für den Händedruck. Wir laden mal einen Infektiologen ein und challengen mal den Infektiologen mit diesem Ratschlag von Ihnen. Was gibt's noch, wenn ich, Sie haben gesagt, Haut und beziehungsweise Haare, haben Sie gesagt, Stichwort Holzwolle oder Stichwort ganz weich, Nägel?
Ja, also die Weichen sind die Costello-Patienten und die Festen, die wie Glaswolle, wie diese Isolierwolle ist, das sind die Kinder, die eine Riesenaxonopathie haben. Die haben dann auch bei der guten klinischen neurologischen Untersuchung haben die etwas auffälliges Gangbild, haben keine Muskeleigenreflexe, sind kognitiv aber unauffällig. Costello-Patienten sind in der Regel kognitiv nicht ganz unauffällig, können Teilleistungsstörungen haben, können leichte Behinderungen haben. Weder Riesenaxonopathie noch Costello macht irgendwie betont epileptische Anfälle. Für die Costello-Kinder, das ist ja auch eine Rasopathie aus dem RAS-Pathway, gilt es, dass diese Patienten regelmäßig gescreent werden müssen, so bis zum 10. Lebensjahr, weil sie ein erhöhtes Risiko haben, in der Phase bis dahin Rhabdomyosarkome zu entwickeln. Im weiteren Verlauf, wenn die 60 werden, Herr Inninger, haben die wieder ein hohes Risiko, Blasenkarzinome zu bekommen. Durch die Genetik im RAS-Pathway.
Okay, das ist spannend. Ich habe jetzt ganz viel gelernt heute, aber das habe ich jetzt sicher gelernt. Also da gibt es ein Pathway und diese Aktivierung beziehungsweise das Nicht-Blocken ist offensichtlich eine sehr schöne pathophysiologische Erklärung für viele Dinge, die da passieren können. Sehr schön. Dann dürfen Sie jetzt vielleicht noch drei Stichworte geben in Anbetracht der Zeit, an was Sie bei Nägeln oder sonstigen Dingen denken, die Sie gerne den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchten.
Also ein wichtiges Stichwort ist, Frauen mit Bloch-Sulzberger haben häufigen frühen Zahnausfall, haben früh ein Gebiss und haben häufig Nägelauffälligkeiten. Das ist so gerade für den Bloch-Sulzberger was Besonderes. Kann man sich wirklich gut merken. Ja, und dann gibt's ja jede Menge anderer Nagelveränderungen, die ja auch für die allgemeine Pädiatrie wichtig sind. Es gibt ja Querfarbstörungen. Dann gibt es die Splitterhämorrhagie, wo man so kleine splitterförmige Blutungen unter dem Nagel hat, mit so einer Differentialdiagnose für internistische Erkrankungen. Bis hin eben das Seltene ist so, ich hab das nämlich auch als Normvariante. Kann man gut differenzialdiagnostisch abgrenzen. Zähne habe ich erwähnt. Wichtig ist nochmal Zahn, ein mittlerer Schneidezahn für den allgemeinen Kinderarzt, jetzt nicht nur neurokutan gedacht, ist ja bis zum Beweis des Gegenteils, haben die Kinder eine Hypophysenauffälligkeit. Ein mittlerer Schneidezahn, mittlere Hypophyse ist so meine Eselsbrücke. Daran denken, jede Klinik hat ja eine Sprechstunde für Hoch- und Minderwuchs. Wer nur einen mittleren Schneidezahn hat, kognitiv unauffällig ist, kann da ein Problem haben. Die kognitiv auffällig sind mit einem mittleren Schneidezahn, die haben eine Holoprosencephalie, also eine schwerste Hirnfehlbildung. mit schwerer Behinderung und schwer behandelbarer Epilepsie. Zähne. Dann gibt es die Zähne, wo die Zähne, die im Verlauf der Zeit gelb werden und zugrunde gehen, Amelogenesis imperfecta, kann man nicht übersehen. Kann man einfach nicht übersehen. Geht eben auch überdurchschnittlich häufig mit kognitiven Auffälligkeiten einher. Das ist ja dann auch das Tolle, wenn ich das nochmal sagen darf. Man kann durch diese gute Blickdiagnose einfach viele andere Symptome des Patienten gut erklären. Man kann sie nicht immer behandeln, aber das Suchen hört dann auf. Und man kann sagen, das ist es. Und weil das so ist, hat Ihr Kind die und die Auffälligkeiten. Mit der und der Prognose.
Super, das finde ich jetzt war fast schon ein ganz gelungenes Schlusswort, weil das ja nochmal ein Plädoyer war für so alte klassische kinderärztliche Tugenden. Ordentliche klinische Untersuchung von Kopf bis Fuß, anfassen, hingucken. Das ist ja für neurokutane Erkrankungen sicher Nummer eins, aber das schadet nie und ist immer gut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das finde ich einen sehr schönen Punkt. Es gibt eine Tradition in diesem Podcast und die heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen Dinge loswerden, die Sie bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht das nicht, beziehungsweise umgekehrt, bitte denkt dran und bitte macht. Wie Sie es machen, ist egal.
Also der erste, wie das hatten wir schon zwei, dreimal besprochen, Herr Edinger, einfach gut hingucken und wirklich dieses Kind einmal unbekleidet sehen. Und wenn man dann die Diagnose gestellt hat und weiß, dass sich andere kutane Merkmale entwickeln im Verlauf der Zeit, immer wieder mal unbekleidet sehen, damit ich es nicht übersehe und damit ich was lerne. Die grünen Tumoren bei Tuberosklerose im Nagelbett der Füße sehe ich nur, wenn ich die Socken ausziehen lasse. Ne? Als Beispiel. Fängt so an, 7., 8., 9. Lebensjahr. Das ist das eine. Naja, und dann eine gute Zusammenarbeit mit einem Zentrum. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Der Kinderarzt sieht ja bis zu 120 Patienten am Tag in seiner Sprechstunde. Der muss dann einfach mal die Bestätigung haben, habe ich es richtig diagnostiziert, ja oder nein? Und wenn ich es richtig diagnostiziert habe, dann welche Therapie gibt es speziell bei euch im Zentrum? Und das können wir dann gemeinsam behandeln, das Kind. Ich an der Basis und ihr mit eurem Spezialwissen. Und dann wird das was ganz Fruchtbares. So stelle ich mir das vor und so habe ich es immer gehalten und so werde ich es auch noch halten im Emsland.
Sehr gut. Und ich glaube, das sollten wir nicht nur im Emsland so halten, sondern das sollten wir überall so halten und dass da jeder seine lokalen Netzwerke knüpft.
Das ist das Wichtige.
Okay. Herr Kohlemann, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch und auch das Plädoyer für so klassisch kinderärztliche Tugenden. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. Wir freuen uns über Likes und Bewertungen auf den üblichen Portalen. Wir freuen uns aber auch über Vorschläge für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, neue und andere Themen und überhaupt über Rückmeldungen. Und wie immer gibt es die Shownotes, wo man bestimmte Dinge sozusagen nochmal nachlesen kann. Und nach dieser Verabschiedung möchte Herr Kohlemann gerne noch was sagen.
Dieses schöne Thema, Edinger, lohnt sich ja wunderbar mit Goethe zu beenden.
Dann mal los.
Was ist das Schwerste von allem? Was dir am leichtesten dünket, was vor den Augen liegt, mit den Augen zu sehen?
Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.